Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Landwirt Podcasts. Mein Name ist Stefanie Auinger und ich bin Redakteurin beim Landwirt. Wir sind heute zu Gast in Bayern beim Hans-Jürgen Säuferlein vom Verband der Milcherzeuger Bayern und sprechen über die aktuelle Lage am Milchmarkt. Stell dich bitte kurz vor und deine Funktion und euren Verband.
Also erstmal grüß Gott, auch hier aus München. Mein Name ist Hans-Jürgen Säuferlein, bin seit gut 30 Jahren Geschäftsführer vom Verband der Milcherzeuger Bayern, eine Organisation, die verbandsunabhängig ihre Arbeit macht. Komme ursprünglich aus Franken, was auch aus Bayern zu Bayern gehört. Und bin, wie gesagt, seit 30 Jahren hier und vorher war ich sieben Jahre in einer Rinderzuchtorganisation unterwegs. Bin also ein typischer Rindermann in meiner ganzen beruflichen Zeit.
Eine Frage, die viele interessiert: Wie schätzt du aktuell die Entwicklung am Milchmarkt ein? Befinden wir uns bereits in einer Phase der Stabilisierung?
Mit dem Erzeugerauge muss man natürlich auch eine gewisse Zuversicht immer an den Tag legen, muss aber auch realistisch die Situation einschätzen. Und wir haben im Moment eine Situation, die seit Herbst letzten Jahres anhält, im August gestartet ist und anhält eben seit Herbst letzten Jahres, wo wir eine Situation haben, die wir so und auch ich persönlich in dem Maße noch nie erlebt habe, nämlich von einer ziemlich langanhaltenden, stabilen Situation am Milchmarkt, mit auch von Seiten der Landwirten bestätigt akzeptablen bis guten Milchpreisen. Und irgendwo ist dann der Schalter umgefallen und hat sich umgelegt. Und es ist eine Situation eingetreten, wo zwei Dinge zusammengekommen sind. Einmal, was nicht ungewöhnlich beim Märkten ist, dass es volatil sich zeigt, also mal rauf, mal runter geht. Aber wir haben seit eben August und dann stärker ausgeprägt im Herbst weltweit eine Milchanlieferung, eine Milchmenge, und zwar in jedem Erzeugerstandort, die ich so noch nie erlebt habe. Und das macht uns im Moment zu schaffen. Wir haben 8, 6 bis 10%, je nachdem nach Molkerei, mehr Milch als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Wir haben eine sehr gute Nachfrage, aber wie die Marktmechanismen zur Wirken, Angebot und Abfrage, drückt es im Moment auf den Milchpreis immer noch. Und ich versuche ja auch immer bei unseren Analysen die Lichtblicke zu deuten und zu sagen, ja, 3 Monate, 6 Monate und so weiter, tun wir uns im Moment noch ein bisschen schwer, weil manche guten, positiven Parameter, die wir so die ersten 3 Monate 2026 gesehen haben, haben sie wieder etwas verflüchtigt. Und jetzt müssen wir unsere Prognose, die wir auf Mitte des Jahres gestellt haben, wo der Milchpreis auch wieder erkennbar ins Positive kippt, etwas revidieren. Das ist unser Riesenproblem am Milchmarkt. Und dann kommt, wie es im Leben immer ist, wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Ein externer Einfluss mit der Iran-Krise, dass nicht nur die Erzeugerpreise, also nicht nur übrigens bei Milch, sondern eben auch leider bei anderen Produkten der Landwirtschaft, sondern dass die Kosten auch explodiert sind. Einem Maße, was auch nicht ungewöhnlich ist, dass einmal etwas, ein Betriebsmittel oder ein Energieparameter etwas mehr kostet, aber auch in einem Maße, die uns eben extreme Kopfzerbrechen bereitet und der Liquidität auf den Betrieben, sehr stark in Anspruch nimmt. Und wenn es so weitergeht, im Moment ist ja noch erst ein paar Wochen die Situation da, wenn es so weitergeht, werden wir erhebliche Probleme bekommen.
Werbung. An der Stelle möchte ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's.
Wenn wir jetzt 12 Monate zurückschauen, da waren Sie alle Expertinnen und Experten einig, dass die Tendenz positiv weitergehen wird, Milch wird knapp bleiben. Wie kann es sein, dass eben die Prognosen doch stark daneben lagen?
Ich stelle mir zuerst die Frage selber, weil täuschen kann man sich immer mal. Ist ja kein Hellseher, hat keine Glaskugel und so weiter. Aber wie gesagt, man versucht ja Prognosen auch auf irgendwelchen Fakten aufzubauen. Die Prognosen waren genauso, wie du gesagt hast. Es war nicht immer erfreulich, Stichwort Strukturwandel, Stichwort Haltungsform, Weiterentwicklung, Stichwort Überalterung oder relativ hohes Alter der Betriebsleiter, wo perspektivisch keine Nachfolge vorherzusehen war oder eben nicht gegeben ist. Und wir wussten aber auch, dass die Wirtschaftenbetriebe, die Weidewirtschaften so nicht wie in der Vergangenheit diese Milchmenge, die Kapazitäten einfach so übernehmen werden. Und von daher sind wir bis Mitte des Jahres, letzten Jahres davon ausgegangen, dass es eine Entwicklung gibt, die genau in diese Richtung geht. Übrigens alle, nicht nur wir von der Erzeugerseite, nicht nur die wir Marktanalyse betreiben, sondern auch die Molkereien. Und ja, die Branche ist kalt erwischt worden.
Wie ist jetzt die aktuelle Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten?
Also die Milchpreise sind jetzt, wie gesagt, seit Herbst letzten Jahres bei uns in Bayern um 15 Cent roundabout zurückgegangen, von 55 Cent, reden von der Milch konventionell, GVO-frei natürlich, liegen jetzt um die 40 Cent plus minus, je nach Verwertung. Aber die Indikatoren, Frühindikatoren, die wir auch anschauen, sind entsprechend der Situation. Die zeigen mehr oder weniger ganz klar, es ist eine Überversorgung da. Deswegen sind wir auch mit den positiven Prognosen ein bisschen vorsichtig, weil wir im Moment noch nicht das Ende sehen.
Wie laufen aktuell die Preisverhandlungen der Molkereien mit dem Lebensmittelhandel?
Ja, das ist, wie gesagt, das sind mehr diese Kontraktverhandlungen. Also wenn der Butterpreis wieder mal in den Medien ist, bin ich immer etwas beruhigt oder nicht so beunruhigt, sage ich immer so, weil Butterkontrakte werden in der Regel monatlich abgeschlossen, manchmal 3 Monate. Wenn der Markt stabil ist, dann wird zwischen Molkerei und Lebensmittelhandel 3 Monate gleich kontraktiert. Aber bei den Produkten, wo Mengen in den Markt reingehen, also weiße Linie von Trinkmilch bis Creme Fraiche, Sahne, Quark, Topfen und so weiter, die werden genauso in der Regel halbjährlich kontraktiert wie der Bereich gelbe Linie, wenn es um die Standardkäse geht, von Gouda, Edamer bis zum Schnittkäse und so weiter. Bei Käse ist schon durch, das ist die Preissenkung schon durch seit 15. April in Deutschland, also rede ich immer von deutscher Kontraktierung, sind die Preiskontrakte durch, für 6 Monate festgeklopft, natürlich zurückgegangen, um roundabout 30 Cent pro Kilogramm. Da kann man sich ausrechnen, 10 Liter Milch, 3 Cent Milchpreis weg. Jetzt stehen die weiße Linie an, die zum 1. Juli plus minus ein paar Wochen wieder angepasst werden müssen. Aufgrund der Situation, die wir gerade beschrieben haben, muss man hoffen und realistisch sein. Also wenn die beiden jetzt festgeklopft sind, dann sind die Menge, die in den EDH gehen, das sind ungefähr in Deutschland 40% der Milchmengen, gehen in den Lebensmitteleinzelhandel. Dann sind schon mal 40% an Preis quasi fix. Und was dann vom Export her noch kommt, oder die Markenhersteller haben ja eigene Kontrakte, aber die Preisbasis für die nächsten Monate ist dann schon mal festgeklopft und die ist eben durch die Situation, die wir seit Herbst erleben, folgerichtig oder folgefalsch, hätte ich mal gesagt, so wie es im ist.
Wie steht es aktuell dann um die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels gegenüber den Molkereien?
Die Macht ist so groß und dass sie es trotzdem schaffen, obwohl sie sich gegenseitig auch massiv bekriegen, jetzt noch ein bisschen mehr als in den letzten Jahren, vor allem die Großen, Aldi und Lidl, dass die größer werdenden Molkereien, gerade in diesen Standardsortimenten, auch immer noch zwei der Sieger sind. Ja. Und auch diese Anforderungen übernehmen müssen, die ihnen der Lebensmittelhandel diktiert. Und von daher bin ich realistisch genug, dass wir auf bestimmte Zeit auch nichts ändern, weil es keine anderen Player gibt. Wir hatten mal vor vielen Jahren in Deutschland Walmart aus USA. Die sind verschwunden und es gibt keine neuen Akteure. Und von daher wird die Situation, viele Milchbauern, 50.000 in Deutschland, 20.000 in Bayern, etwa 60 Molkereien, unterschiedliche Größe, von mittelständisch bis größer. Und vier große Blöcke des Handels wird sich an dieser krassen Fehlfunktion beziehungsweise an der Pyramide nichts ändern. Und abschließend muss man halt ehrlicherweise sagen, natürlich will jeder Partner der Bauern sein. Das klingt immer hervorragend. Aber im Prinzip geht es immer für den Verbraucher, der hat auch in Deutschland 82 Millionen Köpfe hat, um bezahlbare Lebensmittel mit höchster Qualität, mit höchsten Auslobungen. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Auch wenn wir, was wir begrüßen, wie es auch in Österreich zum Teil ja Gott sei Dank ist, dass die beiden Großen, also sprich Aldi und die Kaufland, die Schwarzgruppe Kaufland und Lidl, ausdrücklich bei vielen Produkten deutsche Ware ausloben möchte. Ist ja auch nicht ganz so einfach. Aber trotzdem, es ändert nichts an dem Disverhältnis der Marktkräfte.
Also wir haben da jetzt einen Liter Milch einer Herstellermarke von der Molkerei und Eigenmarke vom Handel. Welche Rolle spielt da aktuell der Wettbewerb?
Also über lange Jahre waren die Eigenmarken des Lebensmitteleinzelhandels eigentlich eine Zusatzauslobung, die im Regal auch ziemlich unten positioniert war, egal welche Produktgruppen es waren. Für die Molkereien speziell natürlich auch eine Möglichkeit, neben den eigenen Marken, also Herstellermarken, ihre Kapazitäten auszunutzen. Die haben dann diese Aufträge der Händler gerne wahrgenommen, weil die Händler hätten ja auch das selber in einer eigenen gekauften Molkerei abfüllen können. Nein, im großen Maße ist es ja noch so, dass bekannte Marken, also Herstellermarken, diese Eigenmarken des Handels mit abfüllen, eben mit dem vom Handel vorgegebenen Label bzw. mit der Kartonmasche. Lange war das eher nicht besorgniserregend. Jetzt sind aber einige Dinge letzten Jahrzehnte eingetreten, die mich schon gerade in einem Land wie Bayern, wo wir sehr viele Herstellermarken haben, im Mopro-Bereich, die mich schon sorgenvoll werden lassen, wie das weitergeht. Das beginnt, und es ist halt ein Auf und Ab, wenn es zur Wirtschaft schlechter geht, wenn die Kaufkraft nachlässt, dann fragt man sich, wo kann ich sparen? Und gerade beim Liter Milch fragt man sich, ja gut, beides ein Liter. Überall greift die Rohmilchgüteverordnung, Qualität top, also alles Bestes untersucht, da gibt es ja keine Unterschiede. Warum ist dann die Herstellermarke um ein Drittel teurer als die Eigenmarke, wo auch nicht der Milch drin ist? Und da tut man sich mit der Argumentation vom Warenwert, vom Nährstoffwert schon schwer. Ja, überall 3,5% Fett in der Regel bei Vollmilch. Eiweiß bleibt ja gleich. Sonst alles okay. So, Inflation. Dann greift jemand einmal von einer Herstellermarke der Molkerei in seiner Eigenmarke und sagt, die schmeckt doch genauso. Dann muss man ihm erklären, oder die Molkerei mit der Auslobung, ja, wenn du aber wieder Milch kaufst, dann unterstützt du die Region möglicherweise. Wir sind nicht austauschbar. Ja, das kann vielleicht immer gut gehen, aber in 20 Jahren, wenn bloß noch Private Label Produkte da sind, dann kann ja kreuz und quer nach dem billigsten Jakob oder günstigsten Anbieter ausgewählt werden und dann hast du Handel voll in der Hand. Das ist immer der Block Inflation, das haben wir deutlich gemerkt in den letzten Jahren, wo Corona war jetzt kein Problem, aber Ukraine-Krise, wo die Preise nach oben gegangen sind, Lebensmittel sehr teuer geworden sind, dann hat man deutlich gemerkt, eine Verschiebung zugunsten von Private Label. Der zweite Punkt, früher, also ich sage immer früher, muss man definieren natürlich, was ist früher, aber in der Zeitenfolge, in der Entwicklung, war die Eigenmarke eigentlich die Billigmarke mit keiner Sonderauslobung. Da war halt wieder Milch drin, jeder wusste, beste Qualität, aber eben sonst kein Zusatz, es ist halt nicht Nutzen, aber keine Auslobung, kein Mehrwert Richtung, ich sag mal, Region oder Tierwohl möglicherweise, kleine Betriebe. Ne? Also das war in die Richtung ausgelegt. Was jetzt dazukommt, die letzten 5, 6, 7 Jahre, dass eben diese sogenannten Billigmarken, die Eigenmarken, die nur einen Warenwert hatten, mit ihrerseits mit Sonderauslobungen aufwarten. Tierwohl, Heilungsform. Das Wort klimaneutral ist wieder etwas verschwunden, weil das ist eine ganz heiße Kiste. Da gibt es ja auch demnächst die EMCO-Richtlinie, also da kommt ja einiges auf uns zu. Aber es wurde eben dokumentiert, wenn du diese Marke kaufst, dann magst du ja auch mehr als nur satt zu werden, sondern du tust ja noch etwas Gutes dem Tier, möglicherweise der Region und so weiter. So, und diese Entwicklung haben wir im Moment, wo sich die Herstellermarke schwer tut, dagegen zu halten.
Das heißt, die Billigmarken, die wurden durch die Haltungsstufen dann aufgewertet.
Richtig.
Hat die Branche diese Tendenz übersehen oder war einfach gar keine Chance, dem entgegenzuhalten?
Ich würde zweiteres sagen, es war eigentlich keine Chance gegeben. Der Handel hat gemerkt, mit immer billig geht es nicht mehr weiter. Sämtliche Schrauben sind eigentlich überdreht. Und der LEH möchte ja seinerseits ein Image haben, was heißt, wir wollen ausgebeuteten Tiere, wir wollen ja auch Tierwohl, wir wollen ja auch suggerieren, dass wir nachhaltig wirtschaften, ein wunderbares Spot, wo jeder drauf aufspringt. Und das hat den Handel bewogen. Da hat kein anderer Akteur in der Kette, nicht mal eine Molkerei, geschweige denn ein Prüfstand, etwas beitragen können. Die haben sich zusammengetan aus der Plattform haltungsform.de, haben Kriterien festgelegt, die sie in entsprechende Haltungsformstufen sehen wollen und haben das dann tatsächlich ausgelobt. Ein Teil der Landwirte konnte diese Kriterien erfüllen, auch für diese Private Label. Und so ist das Ganze gestartet und der Zug rollt jetzt und geht nicht mehr zurück. Also eine Einflussnahme war nicht möglich, weil, wie gesagt, die Wertschöpfungskette selber war nicht eingebunden. Das ist eine gemeinsame Aktion des deutschen Lebensmitteleinzelhandels gewesen.
Das heißt, der Lebensmitteleinzelhandel hat die Branche quasi vor sich hergetrieben.
So kann man sagen. Was ich vorhin noch vergessen habe, jetzt kommen ja in anschlägigen Kreisen diese Plattformen nach dem Motto, bist du blöd, nun kaufst du eine teure Marke. Hier ein Warenkorb Eigenmarke, hier ein Warenkorb mit bekannten Marken und dann hat man in der Regel 50% Ersparnis, plus minus. Und in solchen Zeiten, wo wir jetzt sind, oder der Mensch meint, sich nicht für blöd verkaufen lassen zu müssen, weil er meint tatsächlich ja die gleiche Qualität, nur anders Backerl, geht es immer mehr in Richtung von Private Label. Und der Ende ist nicht abzusehen, weil wir vor allem jetzt in eine Situation reinkommen, wo man aus Goodwill, glaube ich, das nicht mehr herbeiführen kann, weil die Schürze, dass die Kaufkraft nachlässt.
Also welche Haltungsstufen sind jetzt bei der Trinkmilch aktuell gefragt im deutschen Handel?
Also beim deutschen Lebensmitteleinzelhandel, nicht nur bei der Trinkmilch, aber da hat es ja begonnen, weil so ein Liter Milch ist halt Standard, ne? Kann man gut ausloben. Aber der deutsche Lebensmitteleinzelhandel fängt bei 3 an zu zählen.
Für alle, die das nicht genau wissen, was bedeutet Haltungsstufe 3?
Haltungsstufe 3 bedeutet in der Regel Offenstall, Außenklimareiz, also sprich Laufstall, nicht nur Laufstall, wie man ihn herkömmlich gewohnt war, diesen Boxenlaufstall, sondern es ist in der Regel zumindest ein Laufhof dabei. Das ist so pauschal gesagt Haltungsform Stufe 3. Und alles, was in 2 reinfällt, das sind also die alten, ich sage mal, alten, 20 Jahre alten Boxenlaufstelle, ungeachtet, was man noch an offenen Flächen möglicherweise dazu machen kann und was für uns im süddeutschen Raum sehr wichtig ist, genauso wie in Österreich, die Kombihaltung, also die temporäre Anbindung, wäre nach Definition bei Haltungsform Stufe 2 auch vertreten. Und 1 ist eben alles, was gesetzlich erlaubt ist. Also auch die ganzjährige Anbindehaltung. Und wie gesagt, das fällt beim deutschen Lebensmitteleinzelhandel unten durch. Die fangen, haben das auch ganz klar kommuniziert, mit einer Zeitschiene, die sie schon überboten haben. Ursprünglich war mal vorgesehen, vor 4, 5 Jahren, dass der LEH bis 2030 alles auf drei umgestellt haben wollte, also weil es halt Eigenmarken, die haben es 2024 schon geschafft, weil die Milch war eigentlich da. Ja. Aber dass sich das dann auf andere Produkte auswirkt und dann immer mehr um sich greift, ja, und dann die Frage im Raum steht, was mache ich denn mit der Milch, die eben nicht diese Anforderungen erfüllt, aber vollkommen, also gesetzlich vor allem konform, auch weitgehend tierwohlfreundlich, je nach Auge. Die Frage stellt sich mit jeder weiteren Ausflug.
Wie wird jetzt aktuell Haltungsstufe 1 und 2 verwertet?
Also Haltungsformstufe 1 und 2 ist im Export ohne Probleme abzusetzen. Also außerhalb, ich spreche mal von Deutschland, außerhalb der deutschen Grenzen interessiert niemand eine Haltungsformstufe. Also es gibt noch genug Möglichkeiten tatsächlich, sicher auch weiterhin, also solange der Gesetzgeber hier nicht sagt, Cut, haben wir sicher kein Problem, ist nur eine Frage, dass man halt dann getrennt erfassen muss, ja, getrennt verarbeiten muss, wie es mit Werbung aussieht, ist sei dahingestellt. Also es gibt noch keine Absatzprobleme und es gibt auch noch Molkereien, die heute sagen, solange der Gesetzgeber, was vorletztes Jahr gedroht hat mit dem ehemaligen Minister Özdemir, solange der Gesetzgeber hier nicht irgendwo den Pflock setzt, werden wir die Milch verarbeiten. Aber wir haben auch mehrere deutsche bayerische Molkereien, die heute schon die Milch ihrer Milchbauern, die nicht mindestens Stufe 2 erfüllen, nicht mehr selber verarbeiten. Die wird erfasst, am Spotmarkt abgesetzt und von anderen Molkereien dann über deren Absatzwege vermarktet.
Jetzt haben die viele Molkereien viele verschiedene Milchsorten, die getrennt erfasst und also gesammelt und verarbeitet werden. Wie wirkt sich das auf den Auszahlungsmilchpreis aus? Ist da quasi einmal eine Obergrenze erreicht, wo man sagt, so viele Sorten sind einfach zu teuer?
Das ist eine gute Frage, weil man manchmal auch Anfragen von Regionen bekommt, die in die, nicht direkt vermarkten, sondern die eine Hofkäserei, eine Hofmolkerei einrichten wollen und sagen, ja, da können wir vielleicht irgendwas mit Chiemsee-Milch oder irgendwas Regionales, perlmäßig auch gut zu verkaufen ist, könnte man vielleicht ausloben. Ich warne immer davor, bei den Molkereien, wo die Hauptmenge ja abgeht, glaube ich, bin ich auch der Meinung, dass mittlerweile Grenze erreicht. Wir haben Molkereien, die 600, glaube ich, also sogar 7 Sorten mittlerweile erfasst. Und das muss alles, wie gesagt, gemanagt werden und muss sich irgendwo rechnen, bei der Erfassung, bei der Verarbeitung, bei der Vermarktung. Und wie ich vorhin gesagt habe, viel mehr geht tatsächlich nicht mehr.
Wenn jetzt die Kosten durch die getrennte Sammlung etc. steigen, wie weit ist der Konsument, die Konsumentin bereit, das aufzubezahlen, diese höheren Haltungsstufen?
Also was mich wahnsinnig ärgert, und da bin ich einer der Einzigen in Deutschland, der im Oktober 2022, da hat es mit der Auslobung der Haltungsform bei Trinkmilch begonnen, durch den LEH. Der Verbraucher musste bis heute keinen einzigen Cent mehr bezahlen bei den Eigen. Also das heißt, als damals im November 2022 Edeka begonnen hatte, Haltungsform Stufe 3 auszuloben und Aldi, Lidl und Rewe nicht ausgelobt haben, war das sogenannte Preiseinstiegsniveau jetzt irgendwo gleich. Also das hat mich geärgert, weil der Verbraucher hat etwas an Mehrwert, was er gefordert hat, bekommen, wo er nicht mal einen Cent, ich sag's mal übertrieben, oder 5 Cent, nicht mehr bezahlen musste. Man hat ihn daran gewöhnt, er bekommt etwas zum Nulltarif. Und wie gesagt, wie es in der Wertschöpfungskette rechnet, wie der Handel das intern berechnet, auch aus eigenen Gründen, Imagewerbung, Tierwohl. Und irgendwann haben wir die Molkereien und die Bauern so weit, dass sie das quasi als Standard mitmasseln. Das ist das, was mich ärgert. Und wenn man das einmal eingeführt hat, dass etwas, was höhere Kosten verursacht, also höhere Investitionen dass man nicht sofort sagt, wenn du das haben möchtest, dann musst du auch mehr bezahlen. Also sprich Auto, und das Auto fährt auch ohne dies und jenes. Aber wenn das natürlich alles eingepreist wird, dann kommst du nicht mehr weg. Ja, und da sind wir im Moment. Und deswegen meine Sorge, die ja nicht unberechtigt ist, dass dann irgendwann beim Grundpreis nach unten gefahren wird, weil in dieser Kette Erzeuger, Molkerei, Handel mit diesen Mehraufwendungen, unter anderem durch Labeling, durch Auslobung, ist oben nicht, diese Mehrkosten nicht in diesem Maße ankommen und der Verbraucher meint, das geht jetzt bei Haltungsform und bei CO2 geht es nochmal und so weiter und es bleibt wieder irgendwo nach unten hängen.
Das heißt konkret, wenn jetzt die Mehrkosten nicht bis ins Regal weitergereicht wurden und werden, wer trägt dann die Kosten?
Am untersten Ende ist der Landwirt. Er muss, obwohl wir ehrlicherweise sagen müssen, die Kostenschraube in der Kette ist überdreht. Natürlich, wir wissen immer noch, wenn man heute Betriebsvergleiche macht mit vergleichbaren Größenstrukturen, also sagen wir mal 40 Kühe oder 70 Kühe, dass da noch eine extreme Spanne im Unternehmen gegeben ist. Also Unternehmeranteil, sage ich ihm, ja. Aber insgesamt kann man sagen, dass viel mehr nicht mehr möglich ist bei einem großen Median, also großen Mittel der typischen Milcherzeuger, egal in welcher Größenordnung, wo er früher immer noch gesagt hat, da kannst du noch was machen, da kannst du noch was machen, auch auf der Ebene Milcherzeug. Ja, also auf den Punkt gebracht, es fallen dann wieder Milcherzeuger dem zum Opfer, dem Verfahren zum Opfer, wo nicht mehr mitkommen, sage ich mal, aus welchen Gründen auch immer, will ich gar nicht werten, die fallen einfach dann aus der Kette raus, weil sie dann irgendwo am hinteren Ende sind und die fallen dann weg.
Ja. Was müsste sich ändern, um diese Mehrkosten durchreichen zu können bis ins Kühlregal?
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Es ist eine wirklich berechtigte Frage. Der Handel hat es zum Teil ja schon probiert bei Biomilch, also bei Mehrwertmilch, hat aber dann anhand einiger Beispiele feststellen müssen, dass dann der Verbraucher, sage ich immer, also mit Konsumverzicht reagiert. Und solange, jetzt kommt der richtige Punkt, solange der Handel meint, er hat für seine Strategie, ob jetzt Preisstrategie oder Strategie bezüglich Auslobungsparameter, er hat noch genug Rohmilch, die er bekommt, dass genug Landwirte, Milcherzeuger diese Entwicklung mitmachen, solange wird sich nichts ändern.
Du hast die Herkunft der Milch angesprochen. Würde eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung beim Milch helfen?
Die Frage wird bei uns in Deutschland ziemlich kontrovers diskutiert. Wir haben uns damals bei der Milch entschieden, zu sagen, fakultative Herkunftskennzeichnung. So, wie würde das dann vor sich gehen? Man könnte Milchprodukte, die kann man ziemlich einfach ausloben. Die werden so gut wie nicht verarbeitet. 1 Liter Milch, ja, man muss ja nicht, also es heißt ja nicht, dass man sagt, muss da Deutschland oder Bayern draufstehen oder national. Man könnte ja draufschreiben, aus Bayern, Oberösterreich. Aber wenn man dann weiterdenkt, viele Milchprodukte werden nicht eben als was angepasste, mit Inhaltsstoffen angepasste Liter Milch verkauft, sondern da ist mehr Markenmilchpulver, Zukauf hier oder Rahmenzukauf. Oder dann geht es ja darum, wenn ich einen Fruchtjoghurt habe, was mache ich mit den Früchten? Oder bei Käse wird ja auch von Kräutern bis Schlag mich tot, Bärlauch, alles reingepackt. Ist ja schon gewurschtelt, nein, wird verkäst. Also, lange Rede, so kurzer Sinn. Und Gemeinschaftsverpflegung kommt hinzu, ja, außer Haus. Wenn es um die großen Einheiten geht, also ich bin mittlerweile sehr skeptisch, weil wir haben ja als Verband und als Berufsgruppe ein bisschen Sorge, dass wir oft im Voraussagen Gehorsam etwas gemacht haben, weil wir gemeint haben, das, was gefordert wird, gewünscht wird, auch honoriert wird. Da sind wir doch einige Mal enttäuscht worden. Und deswegen sind wir etwas vorsichtiger geworden mit diesem Klauswahlen, die Horst haben, mit dem Glauben, ja, das wird schon irgendjemand bezahlen, hat er eben nicht. Und deswegen bin ich eher für die Freiwilligkeit. Und wir haben ja Labels, gerade Bayern ist ja kein unbekanntes Land wie Österreich. Wir haben bayerische Label, Biosiegel, wir haben geprüfte Qualität Bayern. Ganz klar definiert ist, was drin ist und wie es ausgelobt werden kann, darf. Und da ist die Nachfrage auch ausbaufähig, weil es ja schon ewig lange im Markt ist und von daher auf den Punkt gebracht, würde ich mir das ganz genau überlegen, ob man das verpflichtend macht, ob das wirklich in der Wertschöpfungskette, vor allem aus Bauernsicht, tatsächlich was bringt.
Was sind ansonsten die Pläne im Kühlregal?
Also das müssen wir anerkennen, dass der Verbrauch von Trinkmilch einfach abnimmt. Ich bin noch aus einer Generation, ich kann einmal eine Milch trinken, aber die nächsten Generationen, die wollen bei Schulmilch schon begonnen. Es war ja früher auch nicht unüblich, Schulmilch anzubieten. Der Trend ist eindeutig rückwärts. Milch ist für viele kein Getränk mehr, was man, sagen wir, roh, also sprich rein trinkt. Es gibt viele Milchmischgetränke, mit irgendwelchen Früchten, Banane, wie auch immer. Es gibt Trinkjoghurt mittlerweile als was Flüssiges, was man auch ganz gut unterwegs konsumieren kann, aber Trinkmilch ist unsexy, sage ich immer, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ungebrochen ist der Verbrauch mit etwas Gewichtung, natürlich Verschiebung im Bereich Käse. Auch wenn vor zwei Tagen eine Pressemeldung ging, dass Deutschlands beliebtester Käse nach wie vor Gouda wäre, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wer ist das denn? Wenn man es wirklich nimmt, wer aufholt, das sind die ganzen Frischkäse-Sorten in allen Ausführungen, bevor in den Königen Frischkäse schon erwähnt, Hüttenkäse, solche Produkte, die mal über Jahre hinweg ein gewisses Nischen-Dasein gefristet haben, die werden der nächsten Generationen, egal wo man sie einordnet, bis zur Z und was da noch kommt, gern gegessen bei den Flexitariern. Also da bin ich eigentlich optimistisch, weil ich auch nicht glaube, wenn nicht jemand generell sagt, er wird damit das Klima retten, Tierleid verhindern, wenn er ganz vegan lebt. Aber ich bin fest davon überzeugt, auch wenn wir heuer beim Fleisch auch wieder positive Zahlen hatten, dass wir den Trend Richtung eher weniger Fleisch weiterhin haben werden und man sieht, als Vegetarier oder Flexitarier drin, Milch in Form von verarbeitetem Käse in allen Variationen und Entwicklungen, wie sie halt noch kommen werden, aber die Grundverarbeitungsprodukte werden gleich bleiben, dass wir uns da in bewegen werden. Ich sage immer, meine Großmutter kannte keine Pizza und kein Sushi, hat auch überlebt, ja, und wir werden bei den nachfolgenden Generationen auch was erleben, wo wir heute sagen, schaut mal kreislich aus, wird halt gegessen und so wird sicherlich auch sein, aber die Basismilch, Milchprodukte hat schon was für sich, obwohl man natürlich auch Eiweiß von anderswoher holen kann, man kann alles im Leben, aber es fängt ja bei der Muttermilch an und so ist ja bei der Kuhmilch genauso, gewisse Grundzusammensetzungen sind halt nun mal gegeben und da wird auch kein Ernährungswissenschaftler dagegen sprechen. Und die Diskussion, die wir mal hatten, Milch hätte in manchen Bereichen ein erhöhtes Krebsrisiko, die wurde ja auch weitgehend widerlegt. Also ich sage, man trinkt ja Milch nicht in Maßen, sondern nur in Mengen, ja, und das ist wie im richtigen Leben. Also von daher bin ich eigentlich von der Seite ganz zuversichtlich und ja, natürlich lässt man sich als etwas älterer von diesen Horrormeldungen im Social Media, wo nur Veganer auftauchen, ein bisschen irreführen, aber die Zahlen lügen ja auch nicht, ja, die Zuwachsraten. Also von daher bin ich eigentlich heute sehr zuversichtlich, dass wir den Bereich Milch und Milchprodukte weiterhin gut platzieren können als Teil einer ausgewogenen Ernährung.
Jetzt haben wir viel von der Kosten- und Preisseite gesprochen. Wo sind denn die Chancen der Milchproduktion in Deutschland, Österreich und allgemein in Europa?
Ja, eigentlich sind wir ein Gunstgebiet. Ich habe zwar schon mal Schreibtische wackeln hören, aber nicht vom Erdbeben. Also Erdbeben, Größenüberschwemmungen, gut, es hat ab und zu Donau mal Überschwemmungen gegeben, wenn du gerade mal was ungünstig wohnst, aber flächendeckend haben wir von diesen Naturkatastrophen, die man weltweit ja teilweise häufiger hören muss und zur Kenntnis nehmen muss, können wir weitgehend Abstand nehmen. Wir haben sicher manchmal, und das ist sicher Ausfluss auch der Klimaänderung, manchmal mit Starkregen zu kämpfen oder mit zu wenig Regen. Aber insgesamt möchte ich behaupten, sind wir in Mitteleuropa mit all den unterschiedlichen topografischen Ausrichtungen, sind wir eigentlich in einer begünstigten Zone. Also auf den Punkt gebracht, es wäre fatal, bis ja manche Milchbauern auch meinen, fordern zu müssen, wir müssen uns in Mitteleuropa mehr zurücknehmen, als es unsere natürlichen Gegebenheiten notwendig machen. Also noch wieder eine Quote einzuführen. Ich glaube, das würden unsere jungen Betriebsleiter mit Sicherheit nicht mitmachen. Und wie gesagt, das, was von oben kommt, wo wir unser Leben und Unternehmen möglicherweise auch führen dürfen, sind wir schon ein bisschen privilegiert. Allerdings haben wir in Deutschland auch den schlimmsten Verbrauch. Die finnische Verbraucherschaft scheint mir bei uns in Deutschland etwas stärker ausgeprägt zu sein, wobei ich ganz klar differenzieren möchte, Tierschutz muss jeder betreiben, auch ein Landwirt. Wobei das immer eine Sache des Betrachters ist und der Sichtweise. Aber wo ich einfach immer scheitern werde, weil es auch keine Argumentation gibt, ist, wenn ich mit Tierrechtlern diskutieren muss, weil da bin ich als Tierfreund, als Nutztierlobbyist, sage ich einmal, da bin ich einfach nicht mehr in der Lage, auf diese Argumente korrekt oder erfolgreich zu antworten. Und wie gesagt, wie es auch bei den Menschen, die sich halt vegan ernähren wollen, was sie auch bitte tun, ist es ja auch bei den Tierrechtlern, die wollen jemanden anders der Menge durch ihre sehr aggressive Art und Weise. Wir haben ja eine österreichische Tierrechtlerin, die Daniela Raab, die Raffaella Raab, die ja überall rumgeistert. Die sind auf allen Kanälen unterwegs, als wenn sie die ganze Welt vor sich hätten. Müssen wir aber auch mit gewissen Widerständen leben. Nur ich habe ein bisschen Sorge, trotz der Möglichkeit, die jeder heute hat, sich selber zu informieren. Aber man kann tatsächlich über Google oder über diese ganzen Programme oder auch über KI und so weiter das so steuern, dass wenn du irgendeinen Suchbegriff eingibst, genau die negativen nach oben kommen. Und da bist du als sachlich argumentierter Nutztierlobbyist manchmal auf verlorenen Posten.
Wie kann man junge Menschen motivieren, in der Milchviehhaltung zu bleiben? Was sind die schönen Seiten der Branche?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, grundsätzlich, wenn ich mich für einen Beruf entscheide, und es kann auch außerlandwirtschaftlich sein, man muss zumindest am Anfang mit Freude an diese Berufsauswahl herangehen. Wissen, auf was man sich einlässt und nicht gezwungen werden, wo man mit Sicherheit nach 10 Jahren ausgebrannt ist, nur aus Dankbarkeit gegenüber den Eltern.
Das war ein schöner Schlusswort. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ein ausführliches Interview findet ihr in der nächsten Ausgabe des Landwirts und auf landwirtmedia.com. Danke fürs Zuhören.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin gilt wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche bzw. andere Ideen habt, schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.landwirt-media.com. Bis bald!